Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Leonard Cohen, Prince und David Bowie, alle drei sind 2016 verstorben. 5 Jahre später hat man den Eindruck, sie sind immer noch gut im Geschäft. Gefühlt kaum eine Woche, in der nichts Neues von diesen drei Koryphäen im Laden steht. Da gibt es Graphic Novels, neue Alben, alte Alben neu aufgemotzt, Bücher, Dokus und so weiter. Alles Geldmacherei, sagen die einen. Love Überland ist diesem Eindruck der Leichenfledderei für uns aber mal auf den Grund gegangen.
It's 4 in the morning, the end of December.
Das kommerzielle Nachleben des Sängerdichters Leonard Cohen ist ungefähr so karg wie seine frühen Lieder. 2 durchaus ernstzunehmende Filmdokus sind herausgekommen, davon eine über sein Verhältnis zu seiner wichtigsten Muse und Freundin Marianne. Und in einer Woche gibt's dann die Graphic Novel über seine jüdisch-buddhistische Lebensweise. Das einzige neu veröffentlichte Album Thanks for the Dance aber kam 3 Jahre nach seinem Tod heraus, nach Cohens Willen zu Ende gebracht von seinem Sohn Adam. Und die Bücher, die nach seinem Tod geschrieben wurden, setzen sich überwiegend ernsthaft mit Leonard Cohen als Lebensbegleiter auseinander. Ein Buch untersuchte neulich gar die Wurzeln von Cohens Liedern in der jüdischen Mystik. Weitaus schillernder sollte natürlich das Nachleben von Prince sein. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sein Anwesen Paisley Park direkt nach seinem Tod zum Erlebnispark verwandelt werden sollte. So ging zumindest damals das Gerücht umher. Aber tatsächlich hält sich das Beraterteam, das den legendären Tresor mit den Tausenden von Aufnahmen verwaltet, für Alben bis ins nächste Jahrhundert, heißt es, sehr respektvoll zurück beim Fleddern. Vor 2 Monaten erschien das erste neue Album mit Stücken aus seinem Nachlass Welcome to America. Vorher gab's, neben den branchenüblichen erweiterten Deluxe-Versionen großer Prince-Alben, nur eine Zusammenstellung mit Demo-Aufnahmen von Songs für andere Musiker. Und die CD mit Songskizzen von 1983 allein am Klavier, die vor 3 Jahren rauskam, die hatte seine alte Plattenfirma Warner ohne nachzufragen rausgebracht, obwohl sich Prince von ihr in den 90ern losgeklagt hatte. Das jetzt vielleicht unanständig zu finden, derlei moralische Attitüde von Fans oder romantischen Kritikern, geht aber an der Realität vorbei. Zumindest bei David Bowie. Zu dem wird rausgehauen, was sich irgendwie finden lässt. Zwar gibt's bei Bowie für die Nachlassverwertungsindustrie das echte Problem, dass sein Geburtstag am 8. Januar und sein Todestag am 10. so schrecklich nah zusammenliegen, veröffentlichungstechnisch. Aber man kann natürlich auch, was immer mehr in Mode kommt, zu den Geburtstagen der Alben Gedenkalben herausbringen. Neu abgemischt mit neuem Titel, wie Bowies Man Who Sold the World zum 50. jetzt als Metropolist. Dazu noch ein Ergänzungsalbum zu Man Who Sold the World mit irgendwelchem Sammelsurium. Dann Station to Station in rot-weißem Vinyl und Young Americans als Gold-Vinyl-Version, beide zum 45. Und dann ja noch die Sensation, als die verloren geglaubte Toy von 2001 wieder auftauchte. Und das waren jetzt nur die letzten 15 Monate. In den 4 Jahren davor sollen auch schon über 40 Bowie-Alben rausgekommen sein. Unvergessenes Genie, sagen die Plattenfirmen zur Affirmation dann gerne. Aber ob dieser Tsunami an überflüssigen Neuerscheinungen unserer Vergesslichkeit entgegenwirken soll oder ob die Fans sich tatsächlich noch mehr in das Genie ihres Idols vertiefen sollen, das wird meist nicht ganz klar. Bei dem chamäleonhaften Engländer allerdings lässt sich der Overkill leicht erklären. David Bowie war nämlich der erste Musiker, der eine Anleihe auf den Markt brachte, mit der Investoren an seinem Erfolg als Künstler teilhaben konnten. 1997 kamen die Bowie Bonds raus, die den Eignern die zukünftigen Erlöse von 25 Alben aus der Zeit vor 1990 zusicherten. So ist es also kein Wunder, dass die Anteilseigner jetzt altes Zeug von Bowie in wechselnden Kombinationen verhökern, als sei es der Ramsch von Rudis Resterampe. I'm waiting for the man. Postume Veröffentlichungen sind beinahe immer Leichenfledderei. Die Frage ist eben nur, wie viel Restwürde man dem Toten lässt. Und das wiederum ist ja Geschmackssache.